Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, den 13. Besonders gut gelaunt am Freitag, den 13. Dezember 2024. Meine gute Laune hat einen ganz konkreten Grund. Heute Nachmittag startet der große Weltwoche Adventsempfang, der Adventsapero, etwas weniger hochgehängt. Im Kreis von Kollegen, Freunden und Vertrauten feiern wir die Adventszeit, bedanken wir uns für ein tolles Jahr, für ein interessantes Jahr, vor allem auch im Zeichen des stürmischen Wachstums unserer Online-Programme. Ich glaube, man darf das sagen, das ist ein kleines Phänomen, das Sie hier auch mit ermöglicht haben. Gemeinsam sind wir da in die Stratosphäre aufgestiegen. Über 125.000 neue Abonnenten allein auf YouTube haben wir gewonnen bis jetzt in diesem Jahr. Ich meine, das ist eine unglaubliche Wachstumsrate. Ich weiß nicht, ob es das in anderen Bereichen, bei anderen Medien so auch gegeben hat. Natürlich sind deutsche Portale zum Teil mit noch mehr Abonnenten ausgestattet, aber für die Schweiz sind das also schwindelerregende Dimensionen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen dafür bedanken. Ohne Ihr Vertrauen, ohne Ihren Zuspruch, ohne Ihre Aufmerksamkeit, ohne Ihre Treue und auch Bereitschaft, sich am Morgen diesem Wortschwall auszusetzen, wären wir heute nicht dort, wo wir sind. Und seien Sie versichert, ich werde auch in Zukunft alles daran setzen, Sie mit Informationen, hoffentlich mit Aufklärung, aber eben auch mit der nötigen Portion Zuversicht auszustatten und vielleicht auch ein bisschen zu beflügeln. Das machen wir ja gegenseitig. Das ist gewissermaßen ein bilaterales Motivationsprogramm, autogenes Training, das wir hier am Morgen machen. Hirngymnastik zur besseren Bewältigung des nicht immer so leicht zu managenden Alltags, des nicht so leicht zu fassenden und auch, ja, auch zu verkraftenden Alltags. Es wird uns ja auch einiges zugemutet, wobei wir ja immer noch sehr dankbar sein können. Man findet ja leider ausreichend haufenweise Beispiele von Weltregionen, in denen es ja viel schlimmer zu und her geht. Also das Gejammer auf hohem Niveau, damit will ich auf keinen Fall die ernsthaften, begründeten und auch sehr realen Sorgen der Leute hier irgendwo ins Lächerliche ziehen. Aber zum Glück gibt es immer noch diesen Resonanzraum des noch schlechteren und des noch fürchterlicheren, in dem wir zum Glück noch nicht angekommen sind. Aber wenn man es einfach darauf ankommen lässt, dann kann eben auch dies dann eintreten, kann dies passieren. Aber lassen Sie mich heute wirklich den Versuch unternehmen, eine optimistische Sendung zu machen. Optimismus ist ja nicht Selbsttäuschung, sondern Optimismus ist eine geistige Grundhaltung, die meines Erachtens auch vernünftig ist, weil sie auf dem Grundsatz letztlich der Lebenstatsachen beruht, auf der Einsicht, dass das Leben natürlich auch ein Problem sein kann, das man immer wieder lösen muss, aber wir haben von Kräften, die wir nicht beeinflussen können, jene Talente mitbekommen, die es uns erlauben, die Probleme, die wir uns selber einbrocken, die auch lösen zu können. Alle anderen sollten wir gar nicht erst probieren zu lösen. Das ist ja dann schon mal das Erste. Und das Zweite, was auch wichtig ist, man muss immer unterscheiden zwischen Problemen und Schwierigkeiten. Probleme musst du lösen. Ein Problem ist die Differenz zwischen Ist- und Soll-Zustand. Also wenn etwas so ist, wie es nicht sein sollte, dann muss man das korrigieren, damit Soll und Ist wieder zur Übereinstimmung kommen. Eine Schwierigkeit ist ganz etwas anderes. Eine Schwierigkeit müssen Sie nicht lösen, sondern eine Schwierigkeit müssen Sie ertragen, während Sie ein Problem lösen. Und viele Probleme da fangen eben da an, wo man Schwierigkeiten und Probleme gar nicht unterscheiden kann. Doch bevor ich mich da in weiteren Ausführungen und in weiteren philosophischen oder pseudophilosophischen Ausschweifungen verliere, komme ich zu dem, was ich um ein Haar vergessen hätte, nämlich einen Live-Read hier noch vorzutragen, eine gesprochene Werbeanzeige, die ganz wichtig ist. Die Weisen aus dem Morgenland schenkten Jesus zur Geburt echtes Gold. Heute könnte es weise sein, einem Kind Silber zu schenken, statt des üblichen Sparbatzens. Silber wird in der Bibel sogar noch öfter erwähnt als Gold. Und es hat, das Silber, eine dynamischere Zukunft vor sich. In jedem Solarpanel, in jedem Elektroauto und in jedem Handy steckt Silber, Tendenz steigend. Entsprechend groß ist das Aufwärtspotenzial dieses Edelmetalls. Eröffnen Sie jetzt ein S-Deposito der BB Wertmetall für ein Kind oder für sich selbst. Damit können Sie flexibel in reines Silber investieren und regelmäßig etwas für Ihren Liebling zur Seite legen. Das S-Deposito ist einzigartig. Es verbindet die Eigenschaften von Silber mit der Flexibilität eines Depots. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber in einem Zollfreilager in der Schweiz sicher und versichert. Mehr Informationen zum S-Deposito finden Sie auf silber-deposito.ch. Ich wiederhole, silber-deposito.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Wir waren bei der Zuversicht, wir waren beim Optimismus als Lebenshaltung auf der Grundlage vernünftiger Einsichten in das Geschenk des Lebens und die Möglichkeit, dass wir unsere Probleme immer lösen können, sofern wir Probleme und Schwierigkeiten zu unterscheiden in der Lage sind. Wenn ich etwas den distanzierten Blick auf Deutschland von außen wage, dann muss ich Ihnen einfach sagen, ohne mich jetzt anbieten zu wollen, es ist ja unglaublich, was die Deutschen geschafft haben seit 1945. Ich weiß, Sie wollen diese Vertröstungen zum Teil nicht hören. Manchen unserer Zuschauer kann es da nicht manchmal auch zu packend genug hergehen in der Sendung. Aber ich glaube, es ist doch fair und auch wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Die Geschichte der Bundesrepublik seit 1945 ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte und die Bundesrepublik hat so viel Erfolg gehabt, dass, wenig verwunderlich, dieser Erfolg natürlich auch der Bundesrepublik und da einigen Exponenten und auch vielleicht den Bürgern, das passiert uns Schweizern ja auch, in den Kopf gestiegen sein könnte. Nichts ist gefährlicher als zu viel Erfolg. Im Erfolg wird man leichtsinnig, im Erfolg wird man übermütig, im Erfolg hat man zu viel Geld und mit diesem Geld macht man dann Dummheiten, um sich hinterher zu wundern, um Himmels Willen, wie konnten wir nur so blöd gewesen sein, dies an diesen Punkt kommen zu lassen. Das ist völlig menschlich, ist völlig natürlich. Das passiert immer wieder, man muss sich einfach rechtzeitig wieder am Riemen reißen. Aber schauen Sie sich mal diese Erfolgsbilanz an. 1945, Zweiter Weltkrieg ist fertig, Deutschland geteilt, ein Trümmerhaufen, die Wirtschaft komplett daniederliegend. Bereits 16 Jahre später, 1961, haben Sie punkto Bruttosozialprodukt pro Kopf Großbritannien überflügelt. Natürlich gab es auch Unterstützung aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Marshallplan, Kredite, man konnte die Industrien, die kaputt gebombt worden waren, wieder neu aufbauen. Eine neue Generation, auch die Leute, die aus dem Krieg zurückgekommen sind, die haben auch die Frauen hier das Land neu aufgebaut. Im Osten waren sie nicht so glücklich, waren sie nicht so vom Glück belohnt, dort mussten sie unter der Knute der sowjetischen sozialistischen Herrschaft leben mit all den entsprechenden fürchterlichen Auswirkungen. Ich will gar nicht über den Mauerbau reden, auch die Wirtschaft, die Planwirtschaft, das alles hat natürlich nicht funktioniert und letztlich auch die Wirtschaft der sogenannten DDR, wie das damals hieß, ruiniert. Und diese DDR ist ja dann faktisch auch übernommen worden von der Bundesrepublik. Da ist auch nicht alles optimal gelaufen, aber insgesamt wage ich doch die Behauptung, ohne auch hier irgendjemandem zu nahe treten zu wollen mit meinem Außenblick, das ist doch alles in allem doch eine unglaubliche Erfolgsgeschichte geworden, wie die Deutschen auch das noch wieder gestemmt haben, wie sie das geschafft haben. Und heute ist eben diese sogenannte Ex-DDR, ist der Osten Deutschlands eine riesige Bereicherung, weil eben die Ostdeutschen, ganz anders als wie sie in den Medien dargestellt werden, sehr tüchtige Leute sind, realistische Leute, Leute, die unter Entbehrungen gelebt haben, Leute, die sich selber befreit haben, das darf man einfach nie vergessen. Und Leute, die sehr empfindlich, so habe ich das immer erlebt, sehr empfindliche Antennen haben, was Einschränkungen ihrer Freiheit angehen. Und anstatt diese Ostdeutschen da die sogenannten immer wieder herunterzuputzen, wie es leider allzu oft passiert in den deutschen Medien, in den westlichen Medien, müsste man sich viel ernsthafter damit auseinandersetzen und davon lernen, von diesen Erfahrungen. Da ist noch einige Verständigungsarbeit zu leisten in Deutschland. Man hat nicht nur die DDR gewissermaßen gestemmt, diese ganze Situation bewältigt, sondern die Deutschen haben auch die EU finanziert. Natürlich hat das den Deutschen auch etwas gebracht, sehr viel gebracht mit dem Export, aber auch Probleme, zum Beispiel die Zuwanderung, vor allem auch im Zuge mit dieser ganzen Migrationskrise. Das sind Probleme, die letztlich auch die Währungskrise Euro, die letztlich mit den institutionellen Fehlbeschaffenheiten der EU zu tun haben. Das sind Probleme, die man lange verdrängen konnte, aber die immer mehr sichtbar werden. Und es läuft nun alles ein bisschen zusammen. Konzentriert sich sozusagen der Negativbefund im Moment auf die Ampel, auch auf die durch Europa tourende Ex-Kanzlerin Merkel. Ich möchte aber vor allzu einseitigen Schuldzuweisungen warnen. Auch hier wieder meine schweizerische Außensicht. Viele der Probleme, die wir in Deutschland heute sehen, haben eine ganz, ganz lange Geschichte. Und einige davon, meine Damen und Herren, haben schon in den 70er Jahren angefangen, als damals die sozialliberale Koalition unter Willy Brandt angefangen hat, hier auch in den Betrieben, in den Unternehmen stärkere gewerkschaftliche Mitspracherechte zu institutionalisieren. Ein Kollege von mir aus dem Springer Verlag, damals auf der Verlagsseite tätig gewesen, ein Schweizer, hat mir immer gesagt, in den 70er Jahren ist die Arbeitslosigkeit wieder eingeführt worden in Deutschland aufgrund von einigen gesetzlichen Fehljustierungen. Die Ära des Bundeskanzlers Kohl ab 1982 war auch nicht eine Ära der klaren bürgerlichen Ausrichtung. Helmut Kohl war ein 360-Grad-Politiker, auch von seiner Leibesfülle her, und viel von dem, was er gemacht hat, nämlich der Versuch, eine letztlich ja auch links und rechts umfassende CDU zu bauen, das hat ja seine gelehrigste Schülerin, die Machtmachiavellistin und Machtoptimiererin, die Superpragmatikerin Angela Merkel dann später übernommen. Also vieles hat dort die Wurzeln. Dann hatten wir die Ära des Bundeskanzlers Schröder, der mit einer mutigen Agendapolitik dagegen gehalten hat, aber zum Beispiel Atomausstieg schon eingeleitet. Also hier sind viele Dinge gemacht worden, auch im Asyl-, im Zuwanderungsbereich, die eine lange Vorgeschichte haben. Jetzt allerdings verdichten sich die Auswirkungen unabweisbar und auch zu ernsthaften, tatsächlichen Problemen. Jetzt sind die Deutschen gewissermaßen gefordert und aufgerufen durch die Wirklichkeit, diese Probleme, die sie allzu lange nicht zur Kenntnis nehmen wollten, auch das Überhandnehmen der staatlichen Regulierung, dies endlich anzupacken. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass es den Deutschen nicht gelingen sollte, diese Probleme zu lösen. Ich verweigere mich einfach diesem Zynismus, aber ich weiß, das klingt für Sie, Sie sind Skeptiker, das klingt natürlich wohlfeil, das klingt vielleicht auch anbietend, aber ich sage Ihnen auf die Gefahr hin, dass es wirklich anbietend klingt. Es ist meine Meinung. Und wenn die halt anbietend klingt, so mag es sein, aber ich bleibe, ich halte fest, ich leiste mir den Luxus, den Optimismus hier nicht preiszugeben. Und ich wundere mich zum Teil, mit was für einer negativen, mit was für einer Presslufthammer- und Flammenwerfer-Rhetorik da zum Teil über Deutschland hergezogen wird, bei allem Verständnis für das Erschrecken auch und zum Teil auch die Empörung, die Enttäuschung, die beim Anblick dieser Probleme entstehen können. Aber alles in allem, meine Damen und Herren, also lassen Sie sich's vom Schweizer gesagt sein. Wir haben ja auch keinen höheren Sinn für die Wirklichkeit, aber wir sind zumindest ein bisschen sachverständig in den Bereichen Demokratie und in den Bereichen Wohlstandserwirtschaftung. Und da ärgert es mich, dass gerade auch deutsche Medien immer wieder mit dem Finger auf die Schweiz zeigen, so als ob wir eine Art Schurkenstaat wären. Da hinter den Bergen haben sie da die Potentatengelder und das Geld gestohlen mit der Steuervermeidung und all diese Dinge. Das greift viel zu kurz. Ich kann Ihnen sagen, die Schweizer haben aus dem Not, aus der Katastrophe ihrer Armut, ihrer Rohstoffarmut, eine Goldgrube gemacht. Aber nicht einfach, weil man Geld gebunkert hat, das einem nicht gehört, sondern weil man einen institutionellen Rahmen entwickelt hat, der sich als sehr, sehr positiv und auch anziehend erwiesen hat für Unternehmer, für wohlhabende Leute, weil die Schweiz eben aufgehört hat, Kriege zu führen, weil wir unsere Neutralität gemacht haben, weil wir eine Stabilität haben, auch der direkten Demokratie, eine Eigentumsordnung, das wankt und schwankt zum Teil auch heute, bedrohlich, weil wir unabhängig geblieben sind, weil wir eben diesen Wahnsinn der Kriege nach Kräften vermieden haben. Nicht als Helden, nicht als Heroen, die sich da sozusagen blütenrein und moralistisch unbedenklich in Szene gesetzt hätten. Nein, selbstverständlich nicht. In den finsteren Zeiten, in den dreckigen Zeiten der 30er und 40er Jahre sind auch die Schweizer dreckig geworden, aber zum Glück ein bisschen weniger als andere. Aber darauf darf man sich nichts einbilden. Wir haben es irgendwie geschafft, unsere Vorfahren haben es geschafft, diesen Krieg zu vermeiden, vor allem durch ihre bewaffnete Neutralität. Daran muss man sich auch heute wieder erinnern. Und das ist ein wichtiger Grund, dass einem in der Schweiz nicht einfach die Vermögen kaputt und zu Schanden geritten wurden, gemacht wurden vom Staat. In Deutschland sind sie dreimal enteignet worden im letzten Jahrhundert allein. Da muss sich auch niemand wundern, warum viele Deutsche, die es sich leisten konnten, ihr Geld irgendwo ins Ausland brachten. Warum nicht in die Schweiz? Also, meine Damen und Herren, ich glaube, wir brauchen hier mehr gegenseitiges Verständnis und mehr gegenseitigen Optimismus. Und jetzt möchte ich doch noch zu den Nachrichten des heutigen Tages kommen. Mein Kurzintro hat sich da spontan ausgewachsen zu einer 15-minütigen Brandrede, die allerdings sich angefühlt hat wie kaum 3 Minuten, bilde ich mir zumindest ein. Eine Motivation für deutsche Islamisten, eine Schlagzeile in der FAZ heute Morgen. Ja, die dschihadistischen Kreise könnten sich ermutigt fühlen. Das ist auch etwas, was man gemerkt hat. Diese Gutmenschenpolitik, da diese Politik der United Colors of Benetton, dieses Naive, man hat Flüchtlinge gerufen, Migranten, und es kamen Menschen mit ihrem Hintergrund, auch Dschihadisten, Leute, die sich in unserer Welt gar nicht zurechtfinden oder zurechtfinden wollen, verlockt und angezogen durch die Schalmeienklänge des Sozialstaates und der Werkelschen Willkommenskultur, die von sehr vielen Medien getragen wurden. Heute merkt man, wir haben den Nahostkonflikt importiert, wir haben den Antisemitismus importiert. Und das ist vermutlich ein viel gravierender Antisemitismus als den, den da Politiker, die um ihre Pfründe fürchten, vor allem beim politischen Gegner auf der rechten Seite immer wittern oder dem unterstellen wollen. Diese ganzen Antisemitismusvorwürfe in der deutschen Parteipolitik, das mag es ja alles geben, aber das ist doch nicht der entscheidende Antisemitismus, den sie in Deutschland haben. Der ist, wenn man diesen Begriff verwenden will, vor allem natürlich auch durch diese Zuwanderung jener politischen Kreise verursacht, die heute mit dem Finger Antisemitismus rufend auf eine AfD zeigen, die dann eben darauf hinweist, dass diese Flüchtlingspolitik falsch ist. Da muss man um Himmels Willen zur Realität zurück. Das ist auch die Aufgabe des Wählers, die Parteien daran zu erinnern. Die Parteien, die eben im deutschen Parteienstaat vor allem sich selber sehen, die anderen Parteien, vor lauter Parteien sehen sie das Volk, sehen sie die Demokratie nicht mehr. Das ist ja der Befund, den ich von gestern noch mitnehme. Annalena Baerbock ist für einen pragmatischen Umgang mit Islamisten in Syrien. Ich bin immer für Pragmatismus, aber Pragmatismus im Umgang mit Islamisten, das ist jetzt bemerkenswert. Das sind ja ganz neue Begriffspaare, die sich da bilden in diesem Baerbockschen außenpolitischen Universum. Auch immer wieder faszinierend, das von außen zu beobachten. Thüringens Brombeerkunststück. Katja Wolf, keiner huldigt hier Putin. Die Thüringer Koalition aus CDU, BSW und SPD steht. Katja Wolf, BSW, berichtet, wie diese überraschende Volte gelang und schwierig es nicht nur mit Koalitionspartnern war, sondern auch mit Parteichefin Sarah Wagenknecht. Ja, sie haben jetzt in Deutschland, sie haben jetzt in Thüringen eine Koalition von CDU und Linkspartei. Das hätte man ja bis vor kurzem gar nicht für möglich erachtet. Und wenn also die CDU mit der Linkspartei zusammenspannen kann, über alle Brandmauern, Überzeugungen hinweg, dann wird irgendwann noch mal die letzte Brandmauer noch in sich zusammenfallen. Aber diese Regierungsbildung zeigt ihnen natürlich auch, dass sie jetzt in Deutschland vor allem zwei Parteien haben. Das ist die AfD und alle anderen. Das ist ein informelles Kartell, aller Parteien, von CDU, die FDP könnten sie jetzt auch noch da hineinmischeln, die zusammen mit der Linkspartei, die sie ja immer verteufelt haben, jetzt zusammenspannen, einfach gegen die AfD. Also sie haben eigentlich ein Zwei-Parteien-System jetzt in Deutschland. Das könnte vielleicht sogar noch interessant sein, weil man immer der deutschen Politöffentlichkeit vorwirft, es gäbe zu viele Parteien, das seien Weimarer Verhältnisse. Also ich sehe vor allem zwei Parteien, einige davon haben unterschiedliche Namen, aber die Gegensatzspannung, die ist hier ganz klar zwischen zwei Lagern zu erkennen. Und ich kann Ihnen aus schweizerischer Sicht sagen, auch bei diesem Thema, das hatten wir in der Schweiz auch, alle Parteien gegen die SVP, das hat die SVP gestärkt, solange die SVP auf ihrem Kurs geblieben ist. Natürlich ist das hart und das ist sehr viel Gegenwind und nicht viele Politiker haben die Kraft, dermaßen an ihren Überzeugungen festzuhalten, aber für die SVP war das ein Segen in der Schweiz. Sie hatten nämlich dadurch nicht so viele Opportunisten und Karrieristen in ihren Reihen, die sind dann eben zu diesen informellen Kartellen an der Macht gegangen. In Österreich übrigens die gleiche Situation. Da wirbelt ja alles zusammen gegen die FPÖ, haben sie im Grunde auch noch ein Zwei-Parteien-System, wie in den USA. Auch da haben sie Zwei-Parteien-Systeme. Das sind hochinteressante Veränderungen, die da passieren. Ist das ein Anschlag auf die Demokratie? Aus meiner Sicht nein, es ist die Verwirklichung der Demokratie, wenn Sie unter Demokratie verstehen, dass am Schluss das Volk entscheidet. Aber es gibt ja immer auch noch die Demokraten, die meinen, Demokratie haben wir nur, wenn wir gewinnen. Wenn es die anderen sind, dann ist es keine Demokratie mehr. Ein Junger, der jüngste Schach Weltmeister der Geschichte, Domaraju Gukesh, jüngster Schachweltmeister der Geschichte, wir gratulieren herzlich. Nobelpreisträger Darren Acemoglu, den ich einmal in Zürich getroffen habe, an einem UBS-Abendessen, hochinteressant. Er hat sich ja mit der Frage der Institutionen auseinandergesetzt. Ein Interview, das doch intensiv gelesen wird in den deutschen Zeitungen. Seit Jahrzehnten löst die Demokratie nicht ein, was sie verspricht. Die liberalen Demokratien haben in ihrer jetzigen Verfassung keine Zukunft, sagt Wirtschaftsnobelpreisträger Darren Acemoglu. Eine interessante Aussage. Ich würde meinen, die Demokratien haben sehr wohl eine Zukunft. Wir steuern auf eigentlich demokratische Zeiten zu, auch aufgrund der Tatsache, dass die Informationskanäle immer pluralistischer werden. Es gibt ja nicht mehr diese Informationsmonopole, auch wenn sie jetzt in der EU versuchen, durch das Verbieten russischer Portale und anderer Portale gewissermaßen ein inoffizielles Wahrheitsministerium da zu errichten, nach iranischem Vorbild. Das funktioniert nicht, weil die Technologie unterläuft das. Die Leute werden immer intelligenter, sie werden immer vernetzter, die Wirtschaft arbeitet immer mehr zusammen, die Wertschöpfung nimmt zu, klar, auch das ökologische Bewusstsein, die Umweltverschmutzung muss im Griff behalten werden, die Zersiedelung und Überbevölkerung, aber am Ende des Tages ist dieser Zivilisationsprozess der zunehmenden Vernetzung auch ein Demokratisierungsprozess. Natürlich nicht in absoluter Hinsicht. Nicht von heute auf morgen sind alle Länder wie die Schweiz. Aber wenn Sie die Eigenentwicklung einzelner Länder beobachten, nehmen Sie sogar Russland und China. Diese Länder sind heute, wenn Sie die Longue Durée anschauen, die etwas längere Dauer, sind mit ganz klar eindeutigem Befund, sind sie demokratischer als noch vor 20, 30 oder 40 Jahren. Das ist unabweisbar. Das ist eine gute Nachricht. Also auch hier, meine Damen und Herren, es kommt gut, allerdings mit immer wieder großer Rückschlagsgefahr, die es zu berücksichtigen und auch entsprechend gewissermaßen, was die Risiken angeht, einzuhegen gilt. Gekommen, um zu spalten, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Medien, die Mainstream-Medien stehen ja mit unglaublicher Faszination vor dieser Sarah Wagenknecht. Einerseits warnen sie vor ihr, andererseits interviewen sie sie dauernd und stellen sie sie da ins Zentrum. Das zeigt ja, dass die Journalisten auch sich da irgendwie anpirschen und sie versuchen, da irgendwie das Neue, was da mitschwingt, zu fassen. Ist für sie auch eine Art Ersatz-AfD, gewissermaßen die AfD im Schafspelz, denn viele der Positionen, die Frau Wagenknecht vertritt, obwohl sie von einer ganz anderen Seite her kommt, werden ja auch in der AfD formuliert, im Bereich jetzt etwas der Sicherheitspolitik, der ganzen Dimension mit Russland, Diplomatie statt Kriegseskalation, Migration, Flüchtlinge und so weiter. Das sind Themen, die da bewirtschaftet werden. Und in dieser ja auch gelegentlichen Hochstilisierung von Frau Wagenknecht schwingt natürlich immer auch die Faszination der Journalisten gegenüber dieser AfD mit, wobei man sich da eben nicht getraut, entsprechend publizistisch in Erscheinung zu treten. Dann eine spannende Geschichte in der Tageszeitung Die Welt. Neues Allzeithoch. So hoch ist der Ausländeranteil unter Familien im Bürgergeld. In fast, ist ja eigentlich ein Ausländergeld, das sie da haben. In fast 1,4 ein Ausländergeld, vor allem auch für Nichtbürger. So müsste es korrekterweise bezeichnet werden. In fast 1,4 Millionen Familien bezieht mindestens ein Elternteil Bürgergeld. Ist also eine Cashmaschine da auf Kosten der deutschen Steuerzahler. Unter diesen ist der ausländische Anteil so hoch wie nie zuvor, wie die Antwort auf eine AfD-Frage zeigt, die Welt vorliegt. Ein Blick in die Historie offenbart einen krassen Wandel, auch einen krassen Wandel der journalistischen Berichterstattung, dass man das ernst nimmt. Wackelige Machtbasis und Argwohn aus der CDU, die neue Ära in Thüringen, keine Grenzen. Noch einmal, wenn es also zwischen der ganz Linken und der CDU harmoniert, ja, dann stehen die Brandmauern vor dem Fall. ZDF stoppt Böhmermann-Sendung vor Ausstrahlung. Man befürchtete Ärger, vielleicht Klagen. Dieser Jan Böhmermann ist jetzt für mich nicht unbedingt der sympathischste Moderator. Aber zweifellos hat er in seinem Publikum Erfolg. Mit seinen humoristischen, wie soll man das sagen, mit seinen humoristischen Denunziationsshows auf Kosten des Zwangsgebührenzahlers. Müssen Sie sich immer wieder vor Augen führen. Sie bezahlen den Lohn von Jan Böhmermann im deutschen Fernsehen. Und er schafft es ja immer wieder, die Leute zu irritieren, zu provozieren, für viele unangenehm aufzufallen, für andere vielleicht angenehm aufzufallen. Er ist sicherlich ein Talent und wenn ich richtig liege, dann ist dieser Jan Böhmermann doch auch vor vielen, vielen Jahren einmal gewissermaßen aus dem Stall von Harald Schmidt gekommen. Man müsste mal den Harald Schmidt fragen, ob er was schreibt über Jan Böhmermann. Ein paar anerkennende Zeilen. Das ist keine politische Wertung. Sie kennen mich mittlerweile ein bisschen. Man kann auch fasziniert sein von etwas, was man ablehnt. Das ist ja der Normalfall. Wir sind ja heute in etwas abgestumpften Zeiten. Wenn man etwas Positives sagt über jemanden oder bereit ist, auch seine Qualität anzuerkennen, wird das ja in diesen Schwarz-Weiß- Folienwelt, in der wir uns da hinein haben absinken lassen, wird das ja dann sofort als uneingeschränkte Zustimmung interpretiert. Das ist es überhaupt nicht. Trotzdem ist für mich ein Jan Böhmermann ein interessantes Phänomen. Der macht eben auch irgendetwas richtig. Ich habe noch nicht herausgefunden, was es ist, aber es gibt sicherlich etwas. Vielleicht haben Sie da eine sachdienliche Anregung, einen Hinweis. Und ich möchte mich an dieser Stelle übrigens auch ganz, ganz herzlich bedanken für die großartige Weltwoche-Live-Sendung von gestern, die mit großer Begeisterung wieder gemacht werden konnte. Diese Interaktion, das direkte Gespräch, das werden wir natürlich auch in Zukunft immer wieder fördern und betonen. Für heute sage ich merci vielmal, ganz herzlichen Dank. Das war's vom Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und uns bei der Weltwoche einen fantastischen Empfang, einen Adventsempfang, einen Apero, wie wir sagen, im Kreis von Freunden und bekannten Mitarbeitern und zugewandten Orten. Bis bald, einen schönen Tag. Ich freue mich aufs Wiedersehen.